Einen wunderschönen guten Morgen. Ungewohnte Klänge hier im Gottesdienst, nicht? Ein Choral vom Bach, gesungen von einem großen Chor mit Orchester. Eine Komposition von Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1723, damals uraufgeführt, ist der 10. Satz einer Kantate mit einem Text von Salomo Franck, der die meisten Texte für die Bach-Kantaten geschrieben hat. Alt, trotzdem ein echter Evergreen. Ich glaube, irgendwie hat das die Melodie jeder von Ihnen irgendwie schon mal gehört. Wir waren vor 4 Wochen im Ostergottesdienst in der Freievangelischen Gemeinde in Thessaloniki, der Heimatgemeinde meiner Frau. Das Osterfest wurde diesmal in Griechenland sehr spät gefeiert, dadurch, dass sie einen anderen Kalender haben. Für uns hatte das den Vorteil, dass wir den Ostergottesdienst zweimal feiern konnten. Einmal hier bei uns zu Hause in Darmstadt, einmal in Griechenland. Die Gemeinde dort hat ein schönes, großes, neues Gebäude, so am Stadtrand von Thessaloniki, und etwas versteckt auf der Empore, aber unüberhörbar, eine große Orgel. Und auf dieser Orgel wurde zu Beginn des Gottesdienstes, des Ostergottesdienstes, dieser Choral gespielt. Dieser Choral von Bach. Betraute, vertraute und für mich sehr berührende Klänge. Ein regelrechter Ohrwurm, diese Schleifen des Streichorchesters um die Melodie herum, die klingen lange nach. Man hat sie lange im Kopf. Mich hat dieser Choral seit diesen 4 vergangenen Wochen ständig begleitet und mich beschäftigt. Insbesondere ein Aspekt, über den ich heute Morgen gerne reden möchte. Ich habe ihn mal überschrieben mit sich freuen, trotz allem. Ich lese einfach nochmal den Text dieses Chorals, falls Sie nicht mitgelesen haben. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus wehret allem Leider, er ist meines Lebens Kraft. Meine Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Jesus bleibet meine Freude. Leicht zu sagen an einem schönen Frühlingstag, leider kein sonniger Frühlingstag, aber das ändert sich ja vielleicht noch. Es ist leicht zu sagen, wenn es mir gut geht, wenn ich von lieben Leuten umgeben bin, wenn ich mich heute Nachmittag auf was Schönes freuen kann. Aber dann heißt es im Text, und das reimt sich sogar auf Freude, Jesus wehret allem Leide. Also wie bitte Freude? Freude in allem Leide? Da kann man sich natürlich zuerst mal fragen, was soll das denn eigentlich bedeuten? Wie soll das funktionieren? Man braucht ja abends nur mal die Nachrichten im Fernsehen anzuschauen. Da vergeht einem jegliche Freude meistens sofort. Gute Nachrichten gibt es in der Tagesschau in der Regel nicht, außer vielleicht im Wetterbericht, selbst da. Oder die Sportnachrichten, wenn mal Darmstadt gespielt hat. Aber selbst da ist die Freude oft begrenzt. Stattdessen werden wir massiv mit Drohungen, mit Streit, mit Hass, mit schrecklichem Leid, mit Strömen von Blut und Tränen konfrontiert. Und ich würde so gern den Sinn hinter all dem verstehen. Ich kriege es aber einfach nicht zusammen. Warum lässt der allmächtige Gott das alles zu? Markus Merte, Sie erinnern sich, hat ja vielleicht vor 4 Wochen ja genau über dieses Thema gepredigt. Das Leid auf dieser Welt. Oder was ist es, wenn es mir persönlich schlecht geht? Wenn ich persönlich leide, wenn ich persönlich Probleme habe, völlig verzweifelt bin und Gott überhaupt nicht mehr verstehe? Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich solch schlimme Phasen in ihrem Leben hinter sich oder vielleicht stecken sie sogar gerade mittendrin. Oder wenn sich unüberwindliche Schwierigkeiten in meinem Leben auftürmen und ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Bleibt Jesus dann noch meine Freude? Und dann gibt es natürlich noch solche Zeiten, wo Jesus einfach schweigt. Wüstenerfahrungen. Sein Wort in der Bibel ist leer für mich. Meine Gebete lösen sich in nichts auf. Jesus scheint wirklich weit weg. Ich rufe zu ihm, aber er scheint nicht zu antworten. Ich höre nur das Echo meiner eigenen Worte. Da ist nur eine große Leere. Und dann Freude in Jesus. Menschen scheitern manchmal in solchen Situationen in ihrem Glauben, in ihren ungelösten Fragen. Und manche Reaktionen und Konsequenzen, die dann gezogen werden, die sind dann oft echt fatal. Gott wird für die einen zu einem Rentnergott, so nennt das Manfred Lütz in einem seiner Bücher. Er hat sich zurückgezogen, er nimmt keinen Anteil mehr an uns. Man glaubt noch irgendwie an Gott, aber er ist nur noch für das ewige Leben zuständig, nicht mehr für uns. Er hat keine Macht mehr in diesem Leben. Das nennt sich dann Deismus. Da gibt es irgendwo noch einen Gott, aber er ist wirklich weit weg. andere verabschieden sich bewusst komplett von Gott. Ein sogenannter praktischer Atheismus. Eine Haltung, die Gott keinerlei Wirkungskraft auf dieser Welt mehr zugesteht. Man zieht sich von Gott zurück, lebt so, als ob es ihn nicht gibt, ignoriert ihn vollkommen und sucht seine Freude in den schönen Dingen des Lebens. Vor einigen Jahren, vielleicht erinnern Sie sich, da gab es da diese große Werbekampagne in London. Da stand großflächig anstelle von kommerzieller Werbung auf den Bussen folgender Satz: Es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Machen Sie sich keine Sorgen und genießen Sie das Leben. Gesponsert von einer atheistischen Organisation. Wahrscheinlich reicht schon eine Stunde in einem Krankenhaus, in einem Sterbehospiz, um solche Art Lebensgenuss gründlich zu verderben. Vielleicht hätte man mal auch einen der Londoner Busfahrer fragen sollen, ob er mit dieser Nachricht im Herzen wirklich mehr Lebensfreude haben würde. Denn wenn es wirklich keinen Gott geben sollte, was wäre unser Leben dann? Ein einziger biologischer Verfallsprozess, nichts weiter. Dann bliebe nur noch die Leere, ein großes Nichts und völlige Hoffnungslosigkeit. Nicht unbedingt gerade viel Grund zur Freude. Und eine zweite Frage stellt sich: Worum geht es eigentlich, wenn wir über Freude sprechen? Um welche Art von Freude reden wir eigentlich? Was bedeutet denn, Jesus bleibt meine Freude? Ist das nicht etwas weltfremd heutzutage, etwas naiv, etwas gutgläubig irregeleitet angesichts der gerade genannten Probleme? Dieser Satz bzw. seine Aussage, Jesus bleibt meine Freude, ist ja keine Erfindung von Johann Sebastian Bach, sondern in der Bibel taucht das ja öfter auf. Antje hat vorhin diesen Satz aus dem Nehemia im Alten Testament zitiert: Jesus ist meine Freude. Und Paulus schreibt das ganz ähnlich im Philipperbrief. Er schrieb diesen Brief im Neuen Testament aus dem Gefängnis in Rom an die Gemeinde in Philippi. Und Paulus hätte da wirklich allen Grund zum Klagen gehabt. So gemütlich waren die Kerker im Altertum wirklich nicht. Insbesondere, wenn man auf seine eigene Hinrichtung wartete. Er hätte allen Grund gehabt zu klagen, bitter zu sein und sich bei Gott zu beklagen. Aber stattdessen schreibt Paulus im Philipperbrief die folgenden Worte: Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Von welcher Freude reden wir denn nun? Zuerst dürfen wir das einfach mal nicht verwechseln mit Spaß. Mit dem, was uns unsere Vergnügungsindustrie verkaufen will. Ich war neulich in einem großen Elektronikfachgeschäft hier in Darmstadt. Da stand groß über der Eingangstür geschrieben: Hauptsache, ihr habt Spaß. Spaß ist schnell, flüchtig, oberflächlich und situationsbezogen. Freude dagegen ist viel, viel tiefgehender. Ein Begriff, der heute schon so ein bisschen merkwürdig anmutet. Man benutzt ihn fast gar nicht mehr. Hören Sie mal zu, irgendwo, wenn jemand redet, auch im Fernsehen, der Begriff Freude taucht sehr selten auf. Und doch scheint irgendwie jeder auf der Suche danach zu sein. Und verwechselt es dann doch meistens mit Spaß. Freude ist ein sehr vielfältiger Begriff, ein Begriff, der auch im Deutschen sehr viele Schattierungen gehabt hat. Bei Paulus und bei Bach geht es allerdings um eine Freude, die völlig unabhängig ist von Menschen und Ereignissen, unabhängig davon, wie es mir vordergründig geht, die mich dauerhaft als eine Grundstimmung in meinem Leben begleitet. Die Frucht des Heiligen Geistes, so nennt Paulus das im Galaterbrief. Und diese Freude können wir nicht produzieren, können wir auch im Mediamarkt nicht einkaufen. Sie wird uns geschenkt. Eine Formulierung von Paulus ist entscheidend. Er sagt: Im Herrn, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wenn Jesus der Lebensinhalt ist, dann kann echte Freude erlebt werden. Es geht um eine tiefe innere Geborgenheit, um ein Angenommensein, ein Geliebtsein ohne jede Einschränkung. Das ist die eigentliche Grundlage von Freude, die aber eben leider nicht immer da ist und um die man sich bemühen muss. Und daher die eindringliche Aufforderung von Paulus: Freut euch, erinnert die Leser daran, dass sie sich in jeder Situation im Herrn freuen sollen. Damit meint er nicht, freu dich, wenn du arbeitslos bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du krank bist, sondern er meint, wenn du arbeitslos bist oder verzweifelt bist oder krank bist, dann freu dich im Herrn. Die Freude, von der ich rede, hängt überhaupt nicht von den äußeren Umständen ab, sondern nur von der Tatsache meiner Geborgenheit im Herrn. Kommen wir nochmal auf die drei Punkte zurück, die ich vorhin angesprochen habe. Wie ist das nun mit der Freude angesichts des Leid und des Chaos in dieser Welt? Wenn ich hilflos und machtlos mit ansehen muss, wie Unrecht, wie unsägliches Leid und Not in dieser Welt regieren, wenn ich Dinge sehe und mitbekomme, die ich einfach nicht verstehen kann, wo ich Gott nicht verstehen kann. Da wird in der Apostelgeschichte zum Beispiel von den beiden Jüngern berichtet. Von Petrus, der wird gefangen genommen und wird auf unglaubliche, wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit. Und dann ist da Jakobus, der kommt auch ins Gefängnis und wird enthauptet. Warum? Auch heute werden Christen manchmal auf unbegreifliche, wunderbare Weise aus Problemen, aus Nöten, aus Lebensgefahr gerettet. Und andere werden in ihren Kirchen von Attentätern in die Luft gesprengt. Wieso? Gott hat offensichtlich eine dunkle, uns verborgene Seite. Dunkel nicht in dem Sinne von bösartig, sondern von unerkannt, von unzugänglich oder von unverständlich. Wenn ich Gott nicht verstehe, dann ist das auf der anderen Seite aber auch wiederum irgendwie verständlich. Er ist der Schöpfer des Kosmos. In einer Weise mir überlegen, anders, als ich mir das vorstellen kann, dass ich ihn auch nur ansatzweise niemals ergründen werden könne. Ich kann Gott nicht verstehen. Es ist nicht so, dass Gott nun keine Absicht mit hat, mit dem, was uns an unverständlichen Ereignissen passiert, aber wir können sie nur nicht verstehen. Gott bleibt uns manchmal fremd. Wir können ihn nicht immer verstehen, können ihn uns auch nicht verfügbar machen. Ich befürchte, damit müssen wir leben. Unser Problem ist unser Bedürfnis, immer auf alles, was uns begegnet, um alles, was uns betrifft, eine Antwort zu finden. Immer Ursache und Wirkung zu verstehen. Das ist ein Relikt der antiken griechischen Denkweise. Aber so ist es leider nicht immer. Gott hat sich allerdings zum Glück nicht völlig vor uns verborgen. In Jesus zeigt er uns sein menschliches Gesicht. In ihm können wir sein Wesen erahnen, in der Art, wie Jesus Mensch war. In Jesus kann ich Gott aushalten, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Jesus hat selbst an und in dieser Welt gelitten. Und in ihm hat Gott selbst an und in dieser Welt gelitten. In Jesus sehe ich Gottes Liebe zu dieser Welt. In ihm erkenne ich, dass Gott nicht teilnahmslos ist, für mich ist, auch wenn ich sonst nichts verstehe. Das ist ein klein wenig so wie in der Ehe. Welche Frau kann schon sagen, dass sie ihren Mann wirklich verstanden hat? Und welcher Mann kann sagen, dass er seine Frau wirklich verstanden hat? Man soll ja immer mit den leichteren Sachen anfangen. Und trotzdem lieben sie sich und sie freuen sich aneinander. Sie tun einander Gutes, auch wenn ihnen vieles aneinander fremd ist. In diesem Sinne bleibt Jesus meine Freude, auch im Leide, trotz allem. Und zweitens bleibt Jesus meine Freude auch angesichts persönlichem Leids und unüberwindlicher Schwierigkeiten. Das, was ich gerade gesagt habe, das Vorherige, das gilt natürlich auch für meine ganz persönliche Not. Und zu all diesen offenen Fragen kommt dann oft noch, dass ich mich für meine Probleme selber verantwortlich mache und frage, was ich bloß falsch gemacht habe. Warum trifft mich gerade dieses Schlamassel? Ist irgendwas verkehrt mit mir? Irgendwie etwas, was ich falsch gemacht habe? Irgendetwas, was auf meinen Schultern lastet, was ich mir selber zuzuschreiben habe. Wenn ich mich dann allerdings umschaue, stelle ich fest, dass es vielen um mich herum auch gar nicht besser geht. Mit anderen zu sprechen und festzustellen, dass sie die gleichen Probleme, die ich habe, ganz genauso gut kennen, das kann schon manchmal einen therapeutischen Effekt haben. Leiden und Probleme in ihren unterschiedlichen Ausprägungen sind normal in dieser noch von Gott getrennten Welt. Und sie sind nicht die Ausnahme. Und trotzdem bedrängt uns immer wieder dieses so nutzlose Warum. insbesondere bei den wirklich schlimmen Schicksalsschlägen, die einen regelrecht den Boden unter den Füßen wegziehen und uns verzweifeln lassen. Ich muss zugeben, ich habe es aufgegeben, auf alles eine Erklärung finden zu wollen. Es gibt keine. Ich weiß noch, als meine Söhne sehr klein waren, so 2 oder 3 Jahre alt, da war fast alles in der Welt völlig fremd für sie, unbegreiflich und oft beängstigend. Wenn wir mal zu Fuß unterwegs waren in einer Fußgängerzone mit vielen Menschen oder auf einem Bahnhof oder einer Straßenbahnhaltestelle mit den großen Fahrzeugen, dann schaute mich der kleine Mann neben mir, mich verängstigt und verwirrt an. Er blickte mich an und nahm dann einfach meine Hand. Er hatte keine Ahnung von dem, was ich wusste oder was mich beschäftigte. Er kannte nichts von Satelliten, von Differentialgleichungen, von Kreditzinsen, von Tetanusimpfungen, von Heizungsanlagen oder englischer Grammatik. Wie sollten die kleinen Jungs auch? Dinge, die ihren Horizont vollständig überstiegen. Sie hätten sie auch gar nicht verstehen können, wenn ich versucht hätte, sie ihnen zu erklären. Für sie war nur wichtig, dass ich da war und dass sie mir vertrauen konnten. Kann man so ein Vater-Kind-Verhältnis auf unsere Beziehung zu Gott anwenden? Gott vertrauen, auch wenn ich ihn nicht verstehen kann, nicht begreife, was er denkt, was er plant, was er vorhat, ihm, der so weit über mir steht, dass ich nicht mal ansatzweise begreife, wie er ist, und ihm trotzdem vertrauen. Klingt das etwas naiv? Vielleicht. Das hilft mir aber. Jesus selbst hat gesagt, dass wir wie die Kinder werden sollen, damit wir das Reich Gottes ererben können. Ich bin auch ein denkender Mensch, der seinen Kopf gebraucht, um Sachverhalte zu erfassen, um zu begreifen, was um mich herum vorgeht. Und ich halte einen denkbaren Glauben auch sehr, sehr wichtig. Aber man muss einfach erkennen, dass unser Denken Grenzen hat und wir mit unseren Erklärungsversuchen in dieser Welt oft nicht sehr viel weiterkommen. Wir müssen uns eingestehen, dass es verschlossene Pläne Gottes gibt, undurchschaubare Entscheidungen Gottes, auch in meinem persönlichen Leben. Entscheidungen, die wir manchmal nicht verstehen. Wenn ich in meinem Leben allerdings zurückblicke, dann sehe ich im Nachhinein, dass mich die schwierigen oder dunklen Phasen in meinem Leben immer etwas verändert haben. Und ich immer ein klein wenig gereift aus solchen Situationen hervorgegangen bin. Und ich habe Gott jedes Mal ein klein wenig besser kennenlernen können. Ich habe festgestellt, dass die Probleme, die ich hatte in meinem Leben, nie größer waren, als dass ich sie nicht irgendwie hätte tragen können. Freude ist ein Kind des Schmerzes, so heißt es in einem brasilianischen Bossa Nova. Und so wie ich mich freute, wenn meine Söhne mir ihre Händchen gaben, so, da bin ich völlig sicher, freut sich Gott, wenn wir uns ihm vertrauensvoll überlassen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Mir hilft dann jedes Mal die Gemeinschaft mit Jesus, indem sich Gottes Liebe für mich widerspiegelt und der Blick auf ihn. Dann relativieren sich oft sehr viele Dinge. Ich kann erleben, was es heißt, wenn Paulus dann sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, und ich erfahre dann den Frieden, von dem er hier im gleichen Atemzug spricht. Und drittens bleibt Jesus auch meine Freude, wenn er schweigt. Wir haben vor 2 Wochen hier im Gottesdienst einige Beispiele gehört von einigen von euch, die Gott in ganz konkreten Fällen erlebt haben, wie Gott redet. Ich selbst erlebe Gottes Reden manchmal in Gottesdiensten, in Gesprächen mit anderen, im Alltag, im Lesen in der Bibel, im Stillesein, manchmal sogar in Träumen. Aber manchmal ist da nichts von alledem, nichts. Gott scheint weit weg. Jesus scheint unnahbar. Meine Gebete lösen sich in nichts auf. Ich spüre gar nichts. Wir sind es halt gewohnt, auf einen Input einen Output zu kriegen. Auf eine Aktion, eine Reaktion. Und wenn ich etwas investiere, dann bekomme ich etwas zurück. Das sind wir so gewohnt. Wenn ich aber zu Gott bete und nichts passiert, dann fragt man sich doch sofort, was stimmt nicht? Da ist doch etwas nicht in Ordnung. Da kann doch etwas nicht stimmen, oder? Und ich glaube manchmal, dass das nichts einer Beziehung mehr schadet, als wenn man das gehört hat, nicht gehört, wenn man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden. Ich habe etliche solcher Phasen erlebt in meinem Leben. Und es ist schwer, das Gefühl zu haben, Gott ist weg. Gott ist weit weg. Jesus ist nicht mehr erreichbar und ansprechbar. Und doch wird mir im Rückblick bewusst, diese Phasen sind nie dauerhaft gewesen. Sie haben nicht mal besonders lange angedauert. Und sie haben immer ein positives Resultat gebracht. Gottes Schweigen hat mir manchmal bewusst gemacht, wie sehr ich ihn brauche. Wenn er nicht da ist, wenn etwas nicht da ist, merkt man, wie sehr man etwas vermisst. Und ich habe Geduld gelernt und warten, auch wenn das nicht immer ganz angenehm war. Und etwas gilt, was Paulus in Philipper 4 sagt, was immer gilt: Der Herr ist nah. Und auch dann und insbesondere dann, wenn ich ihn nicht spüre. Die Bibel lässt gar keinen Zweifel daran, dass er hört, dass er auf uns hört, dass er sich um uns sorgt und antwortet. Auch für mich, die Antwort dann vielleicht manchmal nicht passt, wenn es ein Nein ist oder ein Warte. Aber der Herr ist nah. Das gilt immer. Auch in geistlichen Wüstenzeiten und manchmal vielleicht dann ganz besonders. Und das, sagt Paulus, ist ein Grund zur Freude im Herrn. Klingt alles ganz gut in der Theorie, ne? Aber wer kann schon sagen, dass solche Freude in der Praxis immer klappt? Wenn es mal so richtig drunter und drüber geht, wenn ich wirklich völlig am Boden liege, dann ist es mit der Freude schon manchmal nicht so einfach. Und doch, wenn ich mir die Alternativen dazu ansehe, dann geht es mir wie Petrus, der zu Jesus sagt: Herr, wohin sollen wir denn gehen, außer zu dir? Es gibt keine wirklichen, tragbaren Alternativen. Wo sonst sollte ich ein sinnvolles Leben finden? In meiner Arbeit vielleicht, in Beziehungen, in Spaß in der Freizeit oder etwa im Atheismus? Wer könnte mir denn den Mist in meinem Leben abnehmen oder die Schuld vergeben? Etwa mein Pastor? Wer kennt mich denn besser als ich mich selbst und hält trotzdem zu mir? Wer gibt mir eine Lebensperspektive über den Tod hinaus? Wer außer Jesus? Paulus gibt hier an dieser Stelle im Philipperbrief zwei Richtlinien zur Hand. Wenn die Freude im Herrn mal wirklich unmöglich erscheint oder einfach verschwunden ist. Er sagt erstens: Lasst eure Freundlichkeit alle Menschen spüren. Ich bin nicht alleine auf der Welt. Das ist unglaublich wichtig. Jesus erlebe ich manchmal ganz konkret in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, aus der Freude anderer Menschen Kraft und Hoffnung zu schöpfen und meine eigene Freude andere weiterzugeben, die am Verzweifeln sind. Das hilft enorm. Nur wenn wir unseren Glauben in der tätigen Liebe leben, dann ist er überlebensfähig. Nur wenn wir unseren Glauben in der tätigen Liebe leben, ist er überlebensfähig. Oder wie Erich Kästner das mal treffend geschrieben hat: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das Zweite, was Paulus hier sagt: Sorgt euch um mich und betet zum Herrn. Immer, in jeder Lage, in jeder Form. Auch wenn er dir weit weg vorkommt, wenn du ihn nicht verstehst, wenn du wütend oder enttäuscht bist, gib nicht auf. Jesus hört dein Gebet und antwortet. Manchmal sehr schnell, manchmal sehr konkret, manchmal dauert es auch ein wenig Zeit. Vielleicht erscheint Ihnen das jetzt alles ein wenig banal und schon 100-mal gehört, aber ich denke, wir brauchen das immer wieder, uns daran zu erinnern. Jesus, bleibet deine Freude, ganz egal, was passiert. Vor ziemlich genau 99 Jahren, fast im nächsten Jahr sind es 100 Jahre, wurde in Rumänien in einer bekannten Musikerfamilie der Pianist Dino Lipati geboren. 1917 in Rumänien lernte sehr früh Klavier und entwickelte ein unglaubliches Klavierspieltalent. Und schon in jungen Jahren wurde die Musikwelt auf sein Talent aufmerksam und mit 18 gab er bereits sein erstes großes Konzert in Paris. In den nächsten Jahren, als 20-Jähriger, wurde er zu einem der talentiertesten und besten Chopin-Interpreten des 20. Jahrhunderts. Eine glänzende Karriere lag vor diesem jungen Mann. Doch dann stellte man einen bösartigen Tumor des Lymphsystems bei ihm fest. Dino Lipati wusste, er hat nicht mehr sehr viel Zeit. Aber er schonte sich nicht. Er spielte, wenn es möglich war, wenn es ihm seine Gesundheit zuließ, auf Konzerten. Er nahm Schallplattenaufnahmen auf und trotzdem wurden seine Kräfte immer weniger. Am 16. September 1950 gab er dann sein letztes Konzert in Frankreich. Er war bereits unheilbar krank. Auf dem Programm stand ein Zyklus von 14 Walzern, von 14 Chopin-Walzern. Sehr, sehr anspruchsvolle, sehr komplizierte Stücke. Während des Spiels des 13. Walzers verließen die Partie die Kräfte. Er hörte auf zu spielen. Er saß eine Weile schweigend vor dem Flügel. Dann stand er auf und verlässt die Bühne. Das Publikum wie gelähmt. Angespannt, verharrten die Leute. Sie wussten genau, was mit ihm ist, wie es ihm ging. Nach einer Weile kehrt Lipati zurück, setzt sich an den Flügel und spielt ein etwas einfacheres Stück. Ganz frei und ganz gelöst. Den Choralsatz von Bach: Jesus bleibet meine Freude. Jesus während allem Leide. 2,5 Monate später ist er dann gestorben. Ein großer Musiker und Pianist nimmt mit diesem Stück Abschied von seinem Publikum. Da spielt ein Sterbender einen Choral, in dem es heißt: Er, Jesus, ist meines Lebens Kraft, meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schutz und Wonne. Darum lasse ich Jesus nicht aus dem Herzen und Gesicht. Das ist auch ein Wunsch, den ich für mich habe. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, ein Teil meines Lebens, da ich nicht anders kann. Jesus bleibt meine Freude. Ich lasse Jesus nicht. Ganz egal, was passiert im Leben, im Sterben, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, immer. Und das wünsche ich Ihnen auch. Amen.